Herzlich willkommen zu unserer PEC-Telco, PEC-Vertrieb und Marketing. Wir haben heute als Gast und Referenten Iris Dorn mit dem Thema What's is Sales 2.0 oder Sales 2.0. Bitte schön, liebe Iris, dein Part.
Okay, also hallo zusammen. Ich bin eingesprungen für den Heiko. Ich höre mich in irgendjemanden in irgendeinem Telefon doppelt. Also ich hoffe, ihr hört es nicht doppelt. Also ich hoffe, ihr versteht mich gut.
Jo. Ja, okay. Ja, ist gut, ja.
Alles klar. Und ich präsentiere jetzt ein bisschen zum Thema 2.0, dass wir dann auch gemeinsam darüber diskutieren können, wie beeinflusst denn euer Leben und euren Sales derzeit schon?
Einfach weiterreden.
Okay, alles klar. Dann viele Geräusche. Ich mache hier mal ganz kurz weiter. Ein Satz vielleicht noch zu uns und zur Salegro. Was wir machen, dass ihr jetzt auch wisst, mit wem ihr sprecht, weil ich nicht genau weiß, wie gut ihr den Heiko oder die Salegro kennt. Also kurz die Roswitha in den Raum lassen. Also wir machen eben komplementäre Vertriebsberatung, das heißt auf der einen Seite die Vertriebstrainings, aber da das allein nicht ausreicht, also sich nur um die Mitarbeiter zu kümmern, sondern dass wir auch die Organisation anschauen müssen, deswegen blicken wir halt auf beides, auf die Mitarbeiter, die Trainings bekommen und die Organisation, die beraten wird, dass beides zusammen eben eine Synergie hat, um erfolgreich zu sein und oder zu werden oder noch erfolgreicher zu werden in Zukunft. Also so jetzt mal kurz zur Salegro, wie man uns beschreiben kann. Und ganz kurz zu mir, weil ihr ja eigentlich hier den Heiko erwartet hattet. Also, aber das können wir ansonsten auch gerne noch schicken, wenn ihr die Präsentation danach haben wollt. So, dann, worum geht's hier? Warum ist Sales 2.0 relevant für alle, die jetzt hier sind? Und was sind die Fakten, was sind die Werkzeuge und wie kann man da vorgehen und was heißt das für jeden Einzelnen von euch? Und dann können wir darüber auch ein bisschen diskutieren. Okay, warum könnte Sales 2.0 dann jetzt für euch relevant sein? Und zwar, also wir haben festgestellt für uns und ihr vielleicht auch schon, dass sich die Kommunikation entlang des Vertriebsprozesses sehr verändert hat in den letzten Jahren. Und zwar ist die wesentlich komplexer geworden und auch das Internet hat die kommunikativen Landschaften umgekrempelt. Also in den letzten 10 Jahren hat sich durch das Internet sicherlich sehr, sehr viel verändert und der Vertriebsprozess und Vertrieb ist nicht mehr so zu machen, wie es damals mal funktioniert hat. So, was hat sich in den letzten Jahren im Vertrieb verändert und wie hat sich das weiterentwickelt? Also sicherlich ist die Marktbearbeitung komplexer geworden. Das heißt, ich habe nicht nur einen Prozess wie früher, sondern es ist wesentlich komplizierter und auch die Vertriebszyklen sind wesentlich länger. Das heißt, also ich kann nicht nur mit einem Menschen sprechen, der am Ende sagt, ja, alles klar, ihr Angebot ist gut, ich unterschreibe, sondern ich habe größere Buying-Fenster, mehr Menschen, mit denen ich diskutieren muss. Das Ganze dauert länger und auch die Kunden sind anders als früher, sind vielleicht noch die gleichen Menschen, teilweise auch neue, andere Kunden, aber die sind eben besser informiert, weil es das Internet oder die Informationsmöglichkeiten eben bieten, dass sie besser informiert sind. Und das erwarten sie auch von einem Geschäftspartner. Also die erwarten nicht mehr wie früher, wo man sagen konnte, okay, ich gehe da mal hin mit einem weißen Blatt Papier und stelle Fragen. Die wollen auch beim ersten Termin schon einen Geschäftspartner haben, der sehr, sehr vorbereitet und zielgerichtet in den Termin geht. Ja, und das ist eben, wie sich jetzt der Markt erstmal geändert hat. Dann haben sich natürlich auch Angebote geändert, die auch werden komplexer. Und zwar ist oft die Problemstellung ja eine schwierigere. Und das heißt, es gibt nicht nur ein einfaches Problem und eine Lösung, sondern es gibt halt sehr, sehr vielschichtige Probleme, wodurch dann auch die Anzahl an Lösungsalternativen wesentlich größer ist. Und ich die dann auch irgendwie anbieten muss. Also es gibt nicht ein richtiges Angebot, sondern eben ein wesentlich vielschichtigeres. Und was oft auch noch ein Problem ist, ist, dass der Bedarf an Experten wesentlich stärker ist, weil egal welche Branche ich jetzt gerade habe, ich oftmals sehr, sehr spezialisierte Leute dort sitzen habe, intern wie extern. Also das heißt, ich kann nicht einen Allrounder nur haben, der alles löst, sondern ich habe ein Team von verschiedenen Experten, die mir mein Problem oder mein vielschichtiges Problem auflösen können. Und dementsprechend kompliziert und komplex ist auch ein Angebot geworden. So, und dann haben wir auch noch Vertriebsteams, die wir heutzutage brauchen, also was auch schon aus dem Expertenteam hervorgeht. Das heißt, als Einzelkämpfer komme ich nicht ganz so weit, wie wenn ich als Vertriebsteam agiere. Und leider gibt es eben auch noch den stärkeren Wettbewerb, der dazukommt. Früher gab es in manchen Sparten, vielleicht war man selber der Vorreiter oder es gab nicht so viele. Mittlerweile ist es einfach so, dass es in jeder Branche einen sehr starken Wettbewerb gibt und ich muss mich gegen den auch eben abheben. So, und was jeder auch spürt, jede Abteilung und sicherlich auch der Vertrieb, ist der Kostendruck, der, ja, alles überall muss gespart werden, im Vertrieb dann vielleicht auch Reisekosten, die gespart werden müssen. Und also von daher die Kosten und Sparen und das Jahr der Krise sind alles Dinge, die sich auch auf den Vertrieb widerspiegeln. So, dann kommen wir jetzt auch direkt mal zu Sales 2.0. Was bedeutet das denn jetzt für uns und wie kann ich das dann einsetzen im Vertrieb? Und zwar hat sich das Internet in den letzten Jahren so verändert, dass ich da jetzt eine Plattform habe, die ein Katalysator für Empfehlung ist und wie eine Mundpropaganda ist. Also das heißt, die Stimme vom Kunden sind einfach mehr wert, weil ich habe den Empfänger, der zum Sender wird, Marken zu Medien. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, also früher habe ich eine Empfehlung weitergegeben an einen Kollegen von mir, geh zu dem, der ist da gut in seinem Bereich. Und jetzt kann ich über Facebook, über Xing oder sonst was Empfehlungen oder eben auch das Gegenstück, also ich kann auch sagen, der oder der ist nicht gut, also ich kann auch jemanden boykottieren über das Internet und es geht halt wie, also eine virale Infektion wesentlich schneller, als sich einfach nur Mundpropaganda verbreitet hat. Also das eben deshalb der Katalysator für Empfehlungen und Mundpropaganda. Das andere, was das Internet uns heutzutage bietet und warum wir es selbst 2.0 nennen, ist durch diese ganze Mundpropaganda, durch diese Medien, das Mobilsein, weil wenn wir uns vorstellen, vor 10, 15 Jahren hatte jeder eine E-Mail-Adresse und hat ab und zu seine E-Mails gecheckt, war aber noch nicht so online, wie er jetzt ist, dass er sich im Zug in so eine Präsentation einwählen kann oder wo auch immer er gerade sitzt, am Flughafen, bei McDonald's, also überall ist jeder erreichbar. Das heißt auch, dass ich meinem Kunden sehr viel näher rücken kann und der mir auch. Also der weiß viel mehr über mich und ich über ihn wie vorher, was eine große Chance ist, was auf der anderen Seite eben auch heißt, ich muss die Nähe aushalten, die ich habe zum Kunden. Also, dass er so viel weiß, dass er so viel mitkriegt und dass ich ständig und überall erreichbar bin. Genau. Das Internet eben als Live-Medium mit ständiger mobiler Verfügbarkeit und es ist eine synchrone Kommunikation. Früher war es eher so, wenn ich eine E-Mail geschrieben habe, habe ich natürlich damit gerechnet, dass es schneller geht als ein Brief, der beantwortet wird, aber nicht, dass es binnen 5 Minuten beantwortet wird. Und mittlerweile ist der Anspruch schon sehr hoch, dass ich synchron auch was beantworte. Und deswegen ist natürlich auch der Wissenstransfer wesentlich schneller als früher. Also dementsprechend informieren, weil es sich gar so schnell verbreiten kann und weil es so schnell her und hin gespielt werden kann. Als vierten Punkt haben wir dann die Netzwerkpflege, die durch die Mobilität sich verändert hat. Also die Koordination, Ausbau und Routinisierung der Netzwerkpflege beruht auf neuen soziotechnologischen Grundlagen. Früher hat man gesagt, es gibt so 5 bis 10 enge Freunde, die man hat, die man sein Leben lang hat, weil es einfach viel zu schwierig ist, Beziehungen zu pflegen. Und durch die ganzen Netzwerke, die mir das Internet bietet, ist es natürlich möglich, wesentlich mehr Netzwerke zu pflegen. Netzwerke werden wesentlich, wesentlich wichtiger, auch in der Kundengewinnung. Dann danach, also in dem Kontakt halten zum Kunden. Also von daher ist das auch was Neues und Wichtiges für uns und den Nutzen, den wir auf jeden Fall auch anwenden sollten. Was dann noch dazu kommt, als letzter Punkt, ist, dass unsere zukünftigen Partner und Kollegen Millennials sind. Also die im neuen Jahrtausend geboren sind, wobei man fast die in den 90ern geboren sind, da auch schon dazu zählen kann, also die dann in den nächsten Jahren ihre Ausbildung, ihr Studium abschließen und das Arbeiten beginnen, die sind halt auf diesen neuen medialen Plattformen zu Hause. Das heißt, die werden damit jetzt schon groß. Also wo wir uns noch dran gewöhnen, sagen, ja, okay, ich nutze das ein oder andere, das ist für die eigentlich ziemlich normal, weil die mit Handys und Laptops groß werden, was für uns ja erst irgendwann im Lauf der Jugend oder des Erwachsenendaseins dazugekommen ist. Jetzt habe ich mal für die, die hier online sind, hier auch noch so eine kleine Umfrage. Ich hoffe, ich kann die hochziehen und ihr könnt die sehen. Sorry. So. So, da wir jetzt zum Beispiel mal, wenn wir es gerade von Netzwerken haben, wie nutzt ihr denn Xing für euch? Ja. Xing für euch? Da könnt ihr euch alle mal einklicken.
Eine oder mehrere Antworten möglich?
Eine nur sehe ich,
glaube ich. Nur eine, ja, leider.
Hier, einer fehlt noch, oder? Jetzt haben wir 6, okay, alles klar. Ergebnis veröffentlichen. So. Ihr seht jetzt auch das Ergebnis, oder?
Ja.
Müsste bei euch erscheinen. Also viele von euch sind in dem Fall von Sales 2.0 auf jeden Fall schon sehr aktiv. Ihr seid, ihr sucht da gezielt nach Interessenten und Kunden, der auch das ist, wofür Xing da ist. Was jetzt hier ein nettes Ding an diesem Tool ist, was ich hier gerade verwende, dass man solche Umfragen eben auch stellen kann. Deswegen dachte ich, wir probieren das hier direkt mal miteinander aus. So, das machen wir wieder.
Also das Ergebnis war ja 17% sammeln bei Xing nur Kontakte. Und 83% sammeln gezielt Interessen und Kunden.
Ja, Entschuldigung, für die, die es nicht gesehen haben, genau. So, okay. Okay. Ich bin gleich wieder da bei euch. Ja, okay. So, was treibt jetzt den Vertrieb in die Richtung Sales 2.0? Nochmal kurz zusammengefasst, dass dieses veränderte Kundenverhalten, dass sich ein Kunde natürlich auch im Vorfeld informieren kann über den Partner, den zukünftigen Geschäftspartner, den er so hat, weil er im Internet, auf der Website, auf Xing, auf Facebook, wo auch immer, etwas über den herausfahren kann, auch Vergleiche anstellen kann zur Konkurrenz, was kann der besser, was schaut besser aus im Internet. Dann habe ich den Fortschritt der Technologien, die es eben alles ermöglicht, und die Veränderungen im Vertrieb, dass es eben auch hier komplexer wird und ich da schauen muss, wie kann ich manche Dinge wieder weniger komplex machen. Und all diese Kräfte, diese drei, die treiben eben in diese Richtung Sales 2.0. Wie ist das bei euch? Merkt ihr das auch so, dass sich die Dinge so verändern oder weniger relevant für euch? Hallo.
Ja, nach langem Zuhören ist die Kehle eingerostet. Also ich merke es ganz deutlich. Ich habe gerade heute, jetzt vor einer halben Stunde, so en passant eine offene Workshop-Buchung einfach über einen Facebook-Chat gekriegt.
Okay.
Also das heißt, das arbeitet, aber natürlich nur dadurch, dass da vorher was zu sehen ist.
Also nutzt du Facebook auch als aktive Plattform?
Also ich habe gerade so ein Schleppnetz ausgefahren, das hat noch nicht wirklich eine Struktur, aber ich bin auf, glaube ich, mittlerweile 25 verschiedenen Plattformen und das wird jetzt gerade gebündelt Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Das ist auch das, was mich heute besonders interessiert. Weil ich merke nur, alles, was dort pushy ist, also wenn mir jemand über Xing da und was verkaufen will, das halte ich im Kopf nicht aus. Also welche Strategien gibt es da alternativ, die auch dieser Anmutung von Web 2.0 entsprechen?
Okay.
Das ist so. Das wie, naja, was da bei mir gerade so passiert.
25 Netzwerke oder Plattformen ist das ja auch eine ganz schön hohe Zahl.
Naja, es ist zu viel, das ist klar. Aber einfach mal in dem Sinne schauen, was taugt wie. Also um es mal zu erfassen.
Ja.
Ja. Und dann den Rest wegzulassen. Ganz klar.
Und was sind jetzt die, wo du sagen würdest, die da siehst du nutzen oder die lohnen sich bisher?
Naja, bisher, also das, was ich am meisten bisher nutze, ist Xing. Mhm. Wo ich mich jetzt in der letzten Zeit tummle und ein bisschen schaue, das ist Facebook. Mhm. Was beginnt jetzt mitzulaufen, ist Twitter. Mhm. Das hat ja auch alles ein bisschen einen anderen Charakter. LinkedIn ist was, das, ja, mal schauen, da bin ich noch nicht so richtig warm. Mhm. Academy ist ein Thema. Die Plattform ist jetzt schöner, besser, funktioniert besser. Ja. Das ist so mal in meinem engeren Fokus.
Okay. Was ist bei den?
Ja? Das ist zu viel. Also alles gleichzeitig, die geht irgendwie nicht. Ja? Das ist die Frage.
Ja, aber das Ding ist natürlich, wie kann ich auch alles gleichzeitig gut mit einem hohen Niveau betreiben? Hm. Das ist natürlich nicht so einfach. Hm. Wie sehen das denn die anderen?
Bitte.
Nein, bitte. Okay.
Also hier, ja, der Armin aus Köln. Ich habe, sag mal, bis 2005 hatte ich von Internet praktisch irgendwie null Ahnung, so. Hatte davor auch eine Agentur, die sich um meine Sachen gekümmert hat. Also ich bin jetzt auch, komme eher aus dem Komikerbereich, also bin, würde man so sagen, Business Comedian. Hatte eine Agentur, die sich um alles gekümmert hat. Wir haben uns dann 2005 getrennt und ich habe das dann alles allein aufgebaut und bin dann auch zum ersten Mal im Internet aktiv geworden und habe da ziemlich viel gemacht. Also ich habe einen Videoblog gestartet 2006, war dann auch sozusagen bei Twitter auch relativ schnell dabei, diese ganzen Plattformen und so weiter. Und ich bin jetzt im Moment wieder dabei, das alles ein bisschen zu entschleunigen, weil, sag mal, gerade auch wenn man einen Blog startet und so weiter, da kann man sich auch ganz gut drin verlieren. Also ich glaube, man muss immer gut die Balance finden zwischen dem, was man so online und offline nennt. Und da bin ich eigentlich gerade dabei, sozusagen zu schauen, was ist wirklich, was bringt mir wirklich was und was nicht. Also das hat alles sehr viel Potenzial, aber man muss auch gucken, denke ich, dass man nicht zu viel Zeit in den ganzen Netzwerken verliert auch. Mhm. So, also dass man so die richtige Balance findet, das ist so meine Erfahrung.
Die Gabi, von den Plattformen her, was nutze ich? Natürlich Xing. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Xing besonders dann auch Kunden bringt, wenn ich mich tatsächlich in diversen Foren einbringe mit Wissen, mit kleinen Aufsätzen zu bestimmten Themen. Das habe ich früher öfters gemacht. Ich habe im Augenblick noch ein bisschen zu wenig Zeit dazu. Und es ist auch sehr schwer, ich sage jetzt mal externen, wie sagt man immer so schön, Studenten oder natürlich auch qualifizierteren Menschen darin einzuarbeiten, zu erkennen, dass das jetzt eine Frage in einem Forum wäre, die wir mit dem Material, das wir haben, eigentlich gut beantworten könnten und daraus natürlich dann auch Interessenten generieren können. Bis jetzt auf Facebook werde ich ständig eingeladen, weil ich mich da mal eingetragen habe lassen, aber habe mich dann nicht mehr damit beschäftigt und das müsste ich tun. LinkedIn kenne ich, aber bin nicht dabei, doch ich glaube eingetragen schon, aber noch nie was gemacht. Twitter mache ich mehr oder weniger sehr oft sehr viel, dann aber auch wieder mal 2 Wochen gar nichts, weil ich bei Twitter das Buch der Woche sozusagen immer präsentiere und gelegentlich schaffe ich es einfach schlichtweg nicht am Wochenende ein Buch zu lesen und es dann eben in Twitter umzusetzen. Akademie kenne ich gar nicht, wenn ich jetzt mal bei den Vorschlägen von Arno bleibe. Das würde mich mal interessieren. Und im Grunde genommen bin ich der Meinung, müsste man es schaffen, was ich noch nicht richtig im Griff habe, aber daran arbeite, das ist das große Ziel, einen Blog zu haben, in dem ich gewisse Informationen eingebe, zum Beispiel meine Newsletter oder einfach schöne, greifbare, nachvollziehbare und sofort umsetzbare Tipps. Und die sage ich jetzt einfach mit einem Hinweis in sämtliche Netzwerke darauf hinweise, neuer Tipp auf meinem Blog, weil das würde ungemein viel Zeit ersparen. Aber bei mir ist das noch nicht so rund, das ist sozusagen die Vision bis Ende diesen Jahres, dieses Blog schön regelmäßig am Laufen zu halten und diesen automatischen Link, Hinweis, Blog ist was Neues, Blog ist was Neues, Blog ist was Neues und das auf allen Plattformen. Ich glaube, nur so könnte man es handeln. Wobei dann dieser aktive, ich sage jetzt mal Aufsatz oder ein kleines Aufsätzchen zu einem Diskussionsthema natürlich wegfällt, weil das geht nun mal nur rein, meiner Meinung nach zumindest bis dato, Kenntnisse bis heute, mechanisch.
Der Aufsatz zur Diskussion bei Xing zum Beispiel in diesen Gruppen, oder?
Mhm, ja, genau.
Man kann natürlich sich auch da Hilfe holen für den Blog und sagen, okay, ich habe einen Ghostwriter, der meinem Schreibstil ähnlich ist, dass das regelmäßig funktioniert, weil es halt selber wirklich schwierig ist, dahinter zu sein und jede Woche aktuell oder spannende Sachen reinzuschreiben.
Ja, das würde ich gerade noch so hinkriegen, nur es muss dann eben diese Verlinkung stattfinden, also dieser Hinweis möglichst automatisiert. Also mein Traum ist, ich gebe einen Hinweis in einen Topf hinein und der verteilt es wie einen Regen, also wie so ein Schauer, wie so ein Gießkannenregen in alle Netzwerke, wo ich bin und die können dann praktisch auf den Blog klicken. Das ist so meine Vision von der ganzen Geschichte und das würde helfen. Nützt aber noch nichts, nach den mechanischen Diskussionsthemen zu suchen. Das geht nur mit jemand, der sich damit auskennt, also so vorläufig erstmal noch ich und später vielleicht jemand, der das wirklich gut kann.
Okay. Also hier spricht Stefan Heinrich, ich möchte auch was dazu sagen.
Hallo.
Hallo.
Stefan, hallo.
Ich bin Moderator der Gruppe Vertrieb und Verkauf auf Xing. Mhm. Seit einigen Jahren, das sind jetzt 70.000 Mitglieder. Also auf den ersten Blick hat man den Eindruck, das muss ja ein riesen Akquisepotenzial sein. Ich habe da einige Erfahrungen jetzt gesammelt. Mit den herkömmlichen Messmethoden und Prozentzahlen kann man damit nicht umgehen. Mal zwei Beispiele dazu. Mhm. Ich habe Anfang letzten Jahres einen Aufruf gestartet, abzustimmen, haben wir jetzt eine Krise oder nicht. Habe die Leute auf meinen Blog sozusagen gelockt, um dort abzustimmen und hatte innerhalb kürzester Zeit fast 12.000 Abstimmer.
Okay.
Also innerhalb von zwei Tagen haben 12.000 Leute von Xing dorthin geklickt. Das ist aber extrem themenspezifisch. Zu einem anderen Thema habe ich vielleicht gerade mal 300 Leute, die da hingehen. Mhm. Das war, vielleicht kann man dann da irgendjemand behaupten, dass er da Ahnung davon hat, wie das Thema aussehen muss, aber so wie ich es momentan ein Zufall. Deswegen habe ich damals genannt, was hat John F. Kennedy mit der Krise zu tun? Und hab dieses, also angelehnt auch damals war gerade Obama Inauguration und vielleicht hat das deswegen funktioniert. Ich habe jetzt andere Erfahrungen gemacht, beispielsweise Leute eingeladen zu einer Webconference, die gestern lief zum Thema Vertrieb 2.0. Mhm. Da haben sich etwa 190 oder 200 Leute von Xing angemeldet. Insgesamt waren es 300 Teilnehmer bei dieser Webkonferenz, die von der Telekom veranstaltet wurde. Und wir wissen, dass es fast 200 auch wirklich waren, die rübergekommen sind. Von der Grundgesamtheit von 70.000. Also man kann sagen, man braucht wahrscheinlich eine Riesenmenge an Leuten, die man ansprechen kann, um zu bestimmten Themen Menschen zu interessieren. Und noch meine Erfahrung zu Facebook und anderen eher privaten Netzwerken, das ist komplette Zeitverschwendung. Ich werde da immer eingeladen zu irgendwelchen Mafia-Wars oder irgendwelchen Farm-Theater. Das ist was für meine Kinder.
Also, ich denke, man muss einfach sich auch in jedes Netzwerk immer sehr einfrickeln, weil die sich ja auch immer stark verändern. Also auf jedem Netzwerk tut sich viel. Wenn man mal länger auf YouTube nicht ist, dann hat sich wieder die ganze Navigation verändert und so weiter. Und das ist bei allen Netzwerken so. Und man muss immer nachjustieren, was will ich über, welche Informationen will ich überhaupt kriegen und welche nicht. Also gerade bei Facebook kann man das ja auch extrem selbst steuern. Also selbst wenn ich jetzt da viele Freunde, Kontakte hätte, kann ich auch viele Infos, die mit denen ich zugemüllt werde, auch ausschließen. Und da muss man auch immer sehr stark am Laufenden bleiben, also sozusagen das rausfiltern, was wirklich für mich relevant sein könnte. Und das ist aber auch immer sehr viel Arbeit. Also es kostet einfach sehr viel Arbeit, da auch grundsätzlich immer am Laufenden zu bleiben bei den einzelnen Netzwerken.
Ich habe eine Frage an den Stefan noch, weil du hast gesagt, 70.000 Mitglieder auf der Xing-Gruppe. schreibst du da dann alleine oder gibst du dann Themen vor? Weil ich meine, das hört sich jetzt auch schon mal nach extrem viel Arbeit an, die am Leben zu erhalten.
Nö, ich investiere pro Woche vielleicht 1,5 oder 2 Stunden, um mich damit zu beschäftigen.
Okay, das ist eigentlich wenig bei 70.000.
Ja, also ich brauche das auch eigentlich nur, um da aufzupassen, dass die Leute sich da nicht gegenseitig zerfleischen. Weil wo so viele Leute auf einem Haufen sind, gibt es natürlich auch viele Spinner,
okay,
die das nutzen wollen, um ihren Fruchtsaft zu verkaufen oder sonst irgendwas. Mhm. Und da muss man einfach dann zwischendurch eingreifen, wenn sich da Leute dann verbal verprügeln, dass man da wieder Ordnung schafft. Aber das ist auch alles.
Also dadurch, dass es so viele Leute sind, wird so viel diskutiert, dass du gar nicht so viele Themen vorgeben musst wahrscheinlich.
Genau, ich gebe gar keine Themen vor. Okay. Ich bin da sozusagen deswegen jemand, der da auch viele Kontakte generiert, weil ich einfach seit Jahren da drin stehe als Moderator.
Okay.
Und wenn ich jetzt wie in diesem Jahr begonnen, live oder wie das schön heißt, Offline-Meetings zu machen, über eine Rundreise mit den Orten München, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Hamburg, wo wir insgesamt, mal rechnen, vielleicht 250 Leute zusammengekriegt haben.
Stadt oder zusammen?
Insgesamt.
Okay.
Die bereit waren, einen Betrag von zwischen 25 und 30 Euro zu bezahlen für 2 Getränke, ein Abendessen und die Gelegenheit, sich mit Leuten zu unterhalten, die auch Vertrieb machen.
Okay.
Da sieht man mal, wie wenig Ausbeute da auch dann drin ist, Leute wirklich zu mobilisieren.
Also es ist als Akquise-Tool nicht geeignet.
Ich glaube sowieso, dass ein Netzwerk oder das, was man so jetzt landläufig unter Web 2.0 versteht, nicht nach den bisherigen Regeln der Akquise funktioniert, wie gerade eben der Kollege mit dem österreichischen Akzent gesagt hat. Das geht einem auch die Nerven, wenn da einer alle 2 Minuten was rausschickt.
Ja. Wir haben dann den Xing-Posteingang voll mit lauter Einladungen, die man nicht liest.
Ja, genau.
Ja. Gut, Gabi hier. Da wäre halt dann die große Frage, wie machst du es denn sonst? Ich meine, der Expertentag der GSA ist ja im Moment ein schönes Beispiel. Nachdem ich jetzt alle so ein bisschen motiviert habe, sich bitte auch mit drum zu kümmern, habe ich natürlich auch gesehen, dass jetzt natürlich jeder dann bei Xing den Expertentag gepusht hat. Das heißt, ich habe ungefähr 7 Einladungen zu meinem eigenen Expertentag bekommen. Und das ist auch in Ordnung so. Die Frage ist halt, ich akzeptiere das, was der Stefan sagt. Ich akzeptiere natürlich das auch, was der Arno sagt. Wie machen wir es ein bisschen besser? Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Du lädst deine Leute alle persönlich ein oder du stellst einfach die Veranstaltung ins Xing. Auf der anderen Seite sage ich mir, wenn ich bei so einem Netzwerk bin, muss ich auch damit leben, dass ich am Tag 3, 4 verschiedene Einladungen zu 5 verschiedenen Veranstaltungen bekomme. Das gehört einfach zum System. Ich meine, da gibt's ja so einen Knopf, so einen Haken, da steht Löschen drauf. Das kann ich ja gerne tun, wenn mich das dann nicht interessiert. Nur, ich meine, jungfräulich in so einem Netzwerk zu bleiben, kann ja auch nicht der Sinn des Netzwerkes sein.
Nee, also, aber
Erfahrung ist, es gibt immer ein paar Spinner, die einem dann zurückschreiben und sagen, lade mich nie wieder ein, sonst verklage ich dich. Also wenn ich mein Newsletter rausschicke an 70.000, habe ich 1 oder 2, die so reagieren. Die es einfach auch nicht drauf haben zu verstehen, dass sie das selber abschalten können.
Genau, das stimmt. Das haben aber auch die Ambassadore von Xing sehr stark, wenn sie zu diesem Netzwerktreffen München oder Gott weiß welche Stadt einladen. Die haben ja auch das Problem. Also bitte auch Ambassador. Okay, dann kennst du das. Ja, ich kenne es eben von anderen Ambassadoren auch. Aber da muss ich sagen, da kann jemand nicht lesen. Das ist also ein Problem, das er hat. Nicht wir. Er hat das Problem.
Ja, ich will damit sagen, das Problem ist gering. Nur, wenn man sich jetzt sieht, also ich kann in die Gruppe ja reinschauen und sehe, wer ein Häkchen gemacht hat bei Newsletter und wer ein Häkchen gemacht hat bei ich will eingeladen werden in die Gruppe. Und bei den ziemlich genau 70.000, die ich da jetzt momentan habe, haben 5.000 den Newsletter abbestellt. Das ist so ungefähr die Quote. Das heißt, die kann ich gar nicht mehr in Masse erreichen.
Ja, aber ist das Ganze nicht von der anderen Seite betrachtet eine Frage der Zielgruppenpräzisierung? Also wir sprechen jetzt über die Werkzeuge, ja, aber wenn man über Werkzeuge spricht, ist dann nicht eigentlich die Frage, wofür setzen wir sie ein? Also würde ich jetzt zum Beispiel Mailinglisten, die in erster Linie, was nicht der Fall ist, in erster Linie aus GSA-Kollegen bestehen, Von allen Ecken mit so einer Veranstaltungseinladung bombardieren, das wird wenig Nutzen haben. Ne? Würde ich aber jetzt, was ich im Moment nicht tun konnte für die Veranstaltung, weil das nicht steht gerade, ja, würde ich jetzt aber ein Newsletter, der an eine Personengruppe geht, die von der GSA vielleicht noch gar nichts weiß, mit so einem Tipp beliefern, unter anderen Sachen, dann kann es Nutzen bringen.
Ich denke auch, so ist es zu sehen. Und auch wenn ich jetzt in Xing Einladungen verschicke, mache ich das eben täglich, dass wirklich 70.000 genervt sind oder in einem guten Abstand, wo die sagen, hey, die verschicken wirklich interessante, spannende Dinge und mühen mir nicht den Posteingang zu. Also ich denke, das ist eher so die Frage. Weil wenn ich mich jetzt bei 15 Gruppen anmelde, dass die mir auch was zuschicken, das entscheide ich. Aber wenn ich eine Gruppe leite oder wenn ich Leute einlade, muss ich mir natürlich intelligent überlegen, wie erreiche ich die Richtigen und wie kriege ich da noch die Aufmerksamkeit von denen.
Ich glaube, meine Erfahrung, die ich im Internet gemacht habe die letzten Jahre, ist, dass das Entscheidende erstmal ist, dass man versucht, was zu geben. Also sei es relevante, interessante Inhalte, dass man bereit ist, auch irgendwie Wissen zu teilen, zum Beispiel indem man irgendwelche, wenn man interessante Bookmarks findet, dass man die öffentlich teilt, gibt es ja auch die verschiedensten Systeme wie Delicious oder OneView oder Mr. Wong und so weiter, dass man erstmal sein Wissen teilt und was gibt, ja, und nicht eben sofort, so wie man das vielleicht früher, also nicht eben sofort irgendwie kommt und Leuten was vertickern will, das kommt halt ganz, ganz schlecht. Und dann über diesen Umweg, in dem man Leute erstmal auch auf eine persönliche Art für sich interessiert, kommt man vielleicht mit dem einen oder anderen, der für einen wiederum hilfreich ist, in ein persönliches Gespräch. Und das kann man vielleicht auch gar nicht so planen, also das passiert dann irgendwie und da muss man erstmal auch eine Weile investieren. Also vielleicht nur so ein Beispiel, ich habe eben so eine Web-TV-Serie gestartet, wo ich so verschiedene, ich habe einen Dienstag zum Tag der Dienstleistung erklärt und immer so absurde Dienstleistungen jeden Dienstag ins Netz gestellt. Und da habe ich dann irgendwann auch mal eine Aktion gemacht, wo ich so eine ICE-Toilette der Deutschen Bahn verschönert habe. Und über diese Sache, das lief halt dann auf verschiedenen Plattformen und klar, auch die Deutsche Bahn hat irgendwelche Leute, die im Internet irgendwelche Sachen gucken und das irgendjemand hat das halt gesehen. Und ich wäre dann allein nur durch diesen Film, ohne dass ich das beabsichtigt habe, wäre ich fast Werbefigur für die Deutsche Bahn geworden. So, das hat dann im letzten Moment nicht geklappt, aber es hätte auch klappen können. Also es war jetzt von mir nicht beabsichtigt, dass ich mit der Deutschen Bahn irgendwie ins Geschäft komme, aber einfach dadurch, dass ich irgendwie eine nette Sache erstmal gegeben habe. Und ich glaube, das muss man irgendwie kapieren und manche kapieren das nicht und das sind eben die dann nerven, auch auf den Netzwerken.
Das so ist genau der Weg, dass man bitte nicht denkt, dass man irgendetwas direkt erreichen kann.
Ja.
Also wenn ich habe noch nie an die 70.000 irgendeine Werbung über mich rausgeschickt.
Ja.
Noch nie. Also es waren immer nur sehr neutrale Newsletter und jetzt eben, weil ich das tun muss, als Ambassador Offline-Meetings zu organisieren. Das ist ja Teil des Vertrages, dass man sich treffen muss. Also Ambassadoren gibt es ja als Regionale, die machen dann regionale Treffen und es gibt Ambassadoren, die sind thematisch, die müssen auch mindestens 4 Treffen pro Jahr organisieren, wo die Menschen zu diesem Thema sich vor Ort treffen. Und ich habe noch nie irgendetwas verkauft oder versucht zu verkaufen über diesen Verteiler. Mhm. Trotzdem gibt es Leute, die sich genervt fühlen, wenn man sagt, wir treffen uns in Hamburg und dann nicht verstehen wollen, dass leider die Xing-Ambassadoren nicht selektieren können innerhalb der Gruppenteilnehmer. Also mein einziger Vorteil, den ich daraus ziehe, ist, dass ich hoffe, dass jemand auf mein Profil klickt und sagt, oh Mensch, der Heinrich, den schauen wir uns mal an. So wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, Mensch, das Video, das ist interessant und dann irgendjemand kommt und dann entsteht daraus vielleicht Geschäft oder nicht.
Hm.
Und so funktioniert Web 2.0 wirklich. Hm. Also man macht sich interessant und hofft darauf, dass man gefunden wird.
Ja, und eben schon dieses Netzwerken. Also es ist ja nicht nur, was stelle ich da alles rein, sondern mit wem bin ich verlinkt und sammle ich bei Xing jetzt nur Kontakte, die ich persönlich kenne oder schaue ich auch, wer könnte spannend sein, weil man da eben schon feststellt, wenn man jemanden über eine Ecke und noch eine Ecke kennt, dann ist es manchmal ein bisschen leichter oder eine Kaltakquise ist halt nicht mehr ganz so kalt, wenn ich auf Xing mich schon verlinkt habe zum Beispiel. Also das heißt, da kann ich die Netzwerke schon auch verwenden, dass es ein bisschen einfacher wird, der Einstieg. Gut, denn spannend ist vielleicht auch nochmal, also ich habe noch ein paar mehr Slides, aber ich meine, es läuft hier auch die Zeit und es geht ja auch darum, dass wir hier miteinander diskutieren. Vielleicht auch sagen, wie kann man denn den Sales-Prozess jetzt sich mal anschauen und welche Tools kann ich denn da wie einsetzen? Also, was haben wir? Genau. Und da, wir haben jetzt den ganz normalen Sales-Prozess hier mal angezeigt, wo man sagt, okay, wir haben eine Kontaktphase, wir haben die Qualifizierungsphase, die Konzeptphase, die Angebotsphase. Tom hat sich zu Wort gemeldet. Das ist mega, mega cool. Tom? Wolltest du was sagen?
Hört man mich jetzt?
Ja.
Okay, Entschuldigung, ich hatte das Mikro weggestellt, deswegen rede ich hier die ganze Zeit in das Telefon und keiner hört mich.
Ach so.
Also ich wollte nochmal einen kleinen Kommentar geben zu dieser Diskussion, die ich mit großem Interesse verfolgt habe, weil für mich ist irgendwie eins klar geworden, wenn ich mich da nicht total vertue, nämlich dass das, was wir eben besprochen haben, darauf hindeutet, dass diese ganzen Xings und wie sie auch alle heißen, im Grunde genommen nichts anderes sind als Below-the-Line-Marketing-Aktivitäten. Mhm. Dass ich genau versuche, was weiß ich, über ein Giveaway, über eine Postkarte, über einen Kugelschreiber, über diese ganzen Sachen irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen und quasi so ein bisschen im Gespräch zu bleiben. Aber ich werde darüber nichts verkaufen.
Ja und nein. Also auf der einen Seite kann ich es als Marketing verwenden, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt den Sales-Prozess tatsächlich anschauen, sagen, ich habe die Kontaktphase, kann ich natürlich über Xing und Yasmi und Facebook und LinkedIn und wen es alles gibt, einfach mal gucken, mit wem spreche ich. Wenn ich jetzt gezielt auf Personen oder auf Unternehmen zugehe und will auf einen anderen Vertriebsleiter zugehen oder auf wen auch immer und finde diese Person in Xing und ich finde die Firma in Xing, heißt, ich kann mich halt anders vorbereiten über die Medien, die ich in Sales 2.0 habe, als ich das früher tun konnte und die soll sich auch alle nutzen. Also das heißt, ich schaue bei Google Maps, wo ist denn die Firma, was finde ich alles über die Firma an Informationen und über die Person, um mich da einfach besser vorbereiten zu können, wie es jemals war. Nicht nur, ich mache Werbung, sondern ich finde auch schon mal mehr raus über meinen zukünftigen Kunden oder hat da schon mal einen besseren Einstieg über zum Beispiel Xing. Also dafür nutze ich es jetzt viel, dass ich dann weiß, wen rufe ich denn da an, was macht er denn, was hat er für Interessen, was haben wir für ein Thema, worüber wir sprechen können, weil da die Hobbys oder Interessen auch drin stehen, dass jetzt so ein Telefonat zum Beispiel schon einfacher anläuft oder dass man sich erst über Xing kontaktiert und dann ist es einfacher anzurufen. Weil die dann oftmals offener sind, als wenn man kalt anruft.
Das mag ja sein. Also da habe ich aber das grundsätzliche Problem, dass eben halt ich solche Kaltakquise überhaupt nicht mache.
Ah, okay.
Ja, und ich informiere mich über Xing, mit wem habe ich es zu tun. Das mache ich gerne. Das ist auch durchaus erhellend. Das ist richtig, ne? Aber darüber hinaus habe ich so das Gefühl, ne? Also auch so diese Tipps, die zum Beispiel gegeben werden, so wer war denn auf meinem Profil, wer war nicht nur auf meinem Profil, sondern hat sich auch meine Website angeschaut oder sowas, ne? Das ist so ein bisschen für mich nach wie vor Stochern im Nebel. Ja, also ich habe keinen qualifizierten Kontakt dadurch.
Qualifiziert nicht, aber vielleicht ein Kontakt mehr als ohne.
Das ist richtig, aber der Kontakt ist beliebig. Na, also das ist irgendwie, wie soll ich sagen, in den Busch schießen und gucken, ob welcher Hase rausläuft oder sowas, ja.
Gabi, hier, ich habe
meine Frage. Entschuldigung. Also ich habe die Alternative zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ist, ich mache eine Anzeige in der Zeitung und weiß eben nicht, wer Sie bieten. Insofern ist da eben schon nochmal eine Qualitätsverbesserung zum Thema Anzeige drinnen. Aber, das ist völlig richtig, es ist deswegen noch lange kein qualifizierter Kontakt, nur weil jemand sich bei mir auf die Seite drauf geklickt hat. Das ist richtig.
Darf ich auch was sagen? Ich habe mich ja gemeldet.
Ja.
Ich war nur ganz leise und habe mal so ein bisschen zugehört. Genau, Armin Kittel. Genau, also ich nutze die Netzwerke schon sehr stark und Und wir haben hier so einen Prozess entwickelt. Also so wie es der Stefan Heinrich, der macht es ja perfekt hier mit seiner Verkaufsgruppe. Also ich leite in Xing ein paar Gruppen und bin da auch in der Netzwerkelite bei Xing oder bei LinkedIn unterstütze ich den Konstantin, den Gründer von LinkedIn. Genauso berate ich Jasni im Bereich für Internetvertrieb da. Und wir haben einen Prozess entwickelt, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, der heißt VCP-Prozess bei dem 2.0-Marketing. Und jeder Kontakt am Anfang, den man hat, der ist nur immer V, also V heißt visible. Jetzt, wenn einer sich sehr viel einbringt, so wie es die Gabi ja gesagt hat, gute Berichte und so weiter schreiben in Xing, hört ihr mich noch?
Ja.
Also wenn einer sehr viele Berichte, sehr qualifizierte Berichte schreibt, den anderen nicht zuspammt und so weiter, ja, und auch Gruppen leitet und dort ganz perfekte Vorträge und so weiter auch bringt. Gute Beispiele sind ja jetzt der Martin Limbeck hat eine Gruppe zum Beispiel gegründet mit die Hardsellers oder der Gregor Staub mit Gedächtnistraining. Hier zeigt man dann seinen Expertenstatus, ja, und Step by Step kommt vielleicht dann die Glaubwürdigkeit. Ich nenne das den C-Prozess, also von der Visibility zur Credibility, zur Glaubwürdigkeit. Und dann der letzte Art ist das P, was ja dann das Entscheidende ist. Das ist die Profitability. Und die Erfahrung habe ich gemacht, dass jeder Kontakt durchschreitet diesen VCP-Prozess. Also von der Visibility, wenn einer nur visible ist, der wird nie von mir ein Partner, ein Empfehler oder ein Kunde werden. Nie. Weil ich für den nur sichtbar bin. Das wäre nur ein Zufallsgeschäft. Wenn ich aber mit ihm glaubwürdig bin, indem ich dann mit ihm sehr viel telefoniere, dass ich mich mit ihm real treffe, zum Beispiel mit der Stefan bei seinen 4 Treffen als Ambassador, wenn ich die Leute dann real treffe und denen einen Nutzen biete, dann komme ich vielleicht in den Prozess der Glaubwürdigkeit, in der Credibility. Und wer es dann sehr gut gemacht hat, das sind halt die perfekten Beispiele hier, ist Thorsten Hahn in Xing und Ottmar Erl auch. Also ich weiß nicht, kennt ihr die?
Nein.
Die Neuerreichen kenne ich.
Thorsten Hahn leitet die Gruppe Banking und Insurance Club.
Also das kenne ich, ja.
Ne? Wie hat es er gemacht? Thorsten Hahn war vorher Trainer für Bereich Banken und Versicherungen. Also war er dort, hat er schon ein bisschen einen Expertenstatus gehabt. Dann hat er die Gruppe damals zusammen mit Marco Ripanti, den Banking Club, die Gruppe gegründet. Was ist passiert? Es sind total viele Leute reingekommen. Ich glaube, die Gruppe, Stefan, du weißt es, glaube ich, hat auch 60.000 Leute oder sowas, oder Banking?
Ja, deutlich weniger. Höchstens
60. Na, 30. Wie viel?
Höchstens 30.
30. Also Thorsten Hahn hat er dann 30.000 Kontakte, das weiß ich. Und er hat sich hier dann diesen Expertenstatus da zugelegt, weil er vorher auch schon genau in diesem Bereich war. Und dann hat er es clever gemacht. Er hat dann gesehen, okay, aus meinem Expertenstatus, weil ich jetzt dann credible bin, hat er dann diesen Banking Club und den Insurance Club gegründet, wo man ja eine Beitrittsgebühr zahlen muss. Und dadurch ist er zur Profitability gekommen. Genauso mit dem Ottmar Erl. Ottmar Erl, der leitet die Querdenker.
Ach ja.
Da sind, glaube ich, 60.000 mittlerweile drin auch, gell? Irgend sowas.
Stimmt, ja.
Er war vielleicht noch cleverer, weil er selber ist nicht der Experte für Querdenken. Was hat er gemacht?
Er hat seine Experten, ne?
Er hat seine Experten geholt, dazu geholt.
Ja.
Und hat sich hier quasi als Veranstalter dann einen Namen gemacht, weil er lauter Experten dazu genommen hat. Also er hat ein Team gemacht, so wie es die, ja, so wie es die Iris vorhin gesagt hat, dass man wie ein Vertriebsteam. Mhm. Und dadurch ist der Querdenker-Club ist ja total gewachsen und ist in die Profitability gekommen. Also es ist meiner Meinung nach, das ist immer ein Prozess, ein VCP-Prozess. Das ist nicht meine Erfindung, das war die Erfindung vom Ivan Meissner, der das Referral Institute damals gegründet hat, den BNI. Also Business Network International, und der hat eine Trainingsfirma, die heißt Referral Institute. Und die haben damals das analysiert, wie man von dieser Visibility in Web 2.0 zur Profitability kommt. Und das ist, denke ich, alles das, was wir uns wünschen. Also ich wünsche es mir zumindest. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beitragen. Vielleicht hilft es euch weiter.
Darf ich Tom Schmidt was dazu sagen?
Mhm. Die Gabi wollte, glaube ich, auch noch was sagen.
Ich dann auch, aber...
Okay. Die hatte auch noch mal ein Mikro eingeblendet, schon ganz früh.
Genau. Ich möchte auch gerne was dazu sagen, aber da ich ein bisschen einen neuen Punkt anspreche, sagt das Tom erstmal was, weil du, glaube ich, direkt unmittelbar auf den Armin was sagen möchtest.
Okay, also ich habe da gerade die letzten Tage mit jemandem drüber gesprochen, der sich bei Xing ziemlich gut auskennt. Und der zum Beispiel sagt, dass Ottmar Erl mit seinem Querdenker-Club, was natürlich ein wunderbar toller Name ist, weil wer möchte nicht Querdenker sein?
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht.
Also die Erlöse sich doch in einem sehr begrenzten Rahmen sich dann schlussendlich halten. Ne? Weil eingeschlossen ist er darauf raus, das wird er ja auch hier im März dann hier endlich mal in Hamburg machen, dass er dann so einen Querdenker-Abend macht, wo er dann lockere 70 Euro dafür nimmt, damit Menschen sich zum Beispiel mit mir unterhalten können oder so. Ja? Mhm. So, ich bekomme da auch nichts für den Abend. Ne? Also für mich ist das reines Schaulaufen. Ich bin mal gespannt, ob dieser Termin überhaupt stattfindet. Ne? Weil ich glaube, dass die Profitability, oder wie heißt das nochmal, dass das genau der ganz große Knackpunkt ist. Ne? Wir sind bereit, da irgendwie mitzumachen, solange es nichts kostet. Und in dem Moment, wo es was kostet, wird es eng. Ne? Und das ist auch die Sache, die ich gesehen habe, ob das jetzt bei Martin Limbeck ist oder auch beim Banking Club und so weiter und so fort. Es sind exakt immer dieselben Sachen. Ne? Also es ist, an dieser Stelle wird es dann eng.
Also in München hat das stattgefunden, der Abend.
Ja, das München, ja. München ist ja, wie soll ich sagen, da ist ja auch ganz anders vernetzt, ne?
Okay.
Klar.
Also ich denke, Sales 2.0, ach jetzt, nein, Gabi, wolltest du noch was sagen? Entschuldigung.
Ist okay. Was mich eigentlich so ein bisschen als Frage umhertreibt, ist, was ist die richtige Form von Vertrieb? Was ist die richtige Form von Sales? Ich bin ja jetzt nun jemand, der viel Telefonmarketing macht oder machen lässt. Das ist auch eine gute Form von Sales, aber es ist nicht die Lösung. Denn es ist ganz klar, wenn ich die Firma Müller anrufe, meine Dienstleistung anbiete, habe ich eine ganz andere Position in der Preisverhandlung, als wenn die Firma Müller mich anruft. Die Firma Müller ruft mich aber nur an, wenn ich irgendwie anders auf sie, also wenn sie anders auf mich aufmerksam geworden ist, als wenn ich sie angerufen hätte. Und da stellt sich halt die große Frage, wie geht es? Früher hatten wir dann nicht so viele Möglichkeiten, Telefonmarketing, Marketing in schriftlicher Form, dann kamen die E-Mails dazu, dann war aber auch schon Schluss. Jetzt gibt es ja hunderte von anderen Möglichkeiten, eben Marketing und Vertrieb zu machen. Auf der anderen Seite, ich selber bin auch auf einer ganzen Reihe von Netzwerken drin. Ich bin an sich auch nicht unbedingt das, was man ein passives Mitglied nennt. Ich bin verhältnismäßig aktiv, nicht überall so wie bei der GSA, aber doch grundsätzlich. Aber ich kann es jetzt auch bald langsam nicht mehr sehen, weil ich wirklich immer wieder den gleichen Gesichtern begegne. Was nichts Schlimmes ist, der Einzelne ist mir wirklich hoch und heilig und heuer. Nur im Grunde genommen halte ich bald nicht mehr aus, von einem Champagnertreffen zum nächsten zu gehen. Also seht das bitte ein bisschen mit Humor und Ironie. Jetzt habe ich endlich ein Netzwerk gefunden, wo es das alles mal nicht gibt, weil das so weit weg ist von den Gesichtern, bei denen ich sonst immer bin, dass ich jetzt schon mal ganz glücklich bin, in so ein jungfräuliches Netzwerk zu kommen, die eben mit diesen ganzen Trainern, den ganzen Rednern, den ganzen Vertrieben, den ganzen Strukturen nicht so viel zu tun haben. Aber das ist ein heiliges Wunder. Und ich habe so das Gefühl, dass einerseits es nur noch Sinn macht, in ein Netzwerk zu gehen, was wirklich richtig teuer ist, weil dann auch wirklich vernünftige Menschen drin sind. Oder andererseits habe ich das Gefühl, wenn man in anderen, also mit den Massennetzwerken etwas anbietet, wo dann der Eintrittspreis 25 Euro ist oder weniger oder ein bisschen mehr, dann brauche ich mit einem Expertentag mit 270 Euro externer Eintrittspreis gar nicht mehr kommen. Das ist einfach kein Verhältnis mehr zu irgendetwas. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie soll man mit Qualität da weiterkommen und erfolgreich sein? Also irgendwie so ganz unter uns, manchmal bringt es einen schon ein bisschen zum Verzweifeln, oder?
Ja, aber ich glaube, es gibt hier auch nicht eine Antwort, die sagt, ja, so macht man es genau richtig und das ist die einzige Lösung und wir brauchen alle Gruppen mit 60.000 Mitgliedern und haben dann unseren eigenen Querdenkerclub. Das kann es jetzt auch nicht sein. Ich glaube, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, nur es gibt keine richtige Antwort. Und ich glaube auch nicht, dass man die komplette Akquise auf Xing verlegen kann oder irgendein Netzwerk, sondern dass man nach wie vor noch telefonieren muss oder was eben die eigene Art und Weise der Akquise ist. Ich meine, jemand anders sagt, okay, ich mache gar keine Kalttelefonate, ich muss das anders machen, ich mache es über Messen oder so. Also ich denke, es gibt da kein richtig oder falsch oder diese Art und Weise, sondern es gibt verschiedene und man kann sie vielleicht jetzt anders kombinieren, als man es früher konnte. Und da ist dann eben nicht auf 25 Plattformen zu sein, sondern sich seine 2, 3 vielleicht rauszusuchen, um dann nicht völlig verloren zu gehen. Aber ansonsten ist es halt, wenn es als Marketing genutzt wird, dann ist es wie ein anderes Marketing aus, dann kostet es viel Zeit und Geld. Und ich glaube, das allein reicht halt nicht aus. Und deswegen muss man doch nochmal ab und zu telefonieren.
Also ich warne davor, Xing oder irgend sowas wie Facebook mit Netzwerk gleichzusetzen. Mhm. Das Netzwerk hat man oder man hat es nicht. Xing und Facebook sind Werkzeuge, um das Netzwerk leichter erreichbar zu machen.
Genau.
Richtig, genau. Mhm.
So ist es. Also man kann nicht sagen, dass es ein Netzwerk ist. Also ich habe jetzt seit 3 Jahren Erfahrung mit einem Unternehmernetzwerk, die heißen TEC. Das kostet richtig Geld. Da gehen Mittelständler rein, die zahlen pro Monat 1.000 Euro, um sich einmal pro Monat zu treffen in einer Gruppe von maximal 10 Leuten.
Mhm. Aber live oder, die treffen sich live doch, oder? Die
treffen sich live. Und in diesen 1.000 Euro beinhaltet es auch, dass der Mensch, der dieses regionale Treffen sozusagen leitet, das ist in der Regel jemand, der ein kurz vor der Verrentung oder nach der Verrentung stehender ehemaliger Manager, dass der denen so eine Art Aufsichtsrat spielt, so ein mobiler Aufsichtsrat. Das heißt, er fährt durch die Gegend, schaut sich die 10 Unternehmen an und einmal pro Monat lädt er die ein, zu einem Thema zu diskutieren. Die zahlen dann Tausender. Das sind Menschen, die wollen erstens sich weiterentwickeln und zweitens haben die auch Interesse daran, weiteres Geld auszugeben, um mehr Wissen, Know-how, Verbesserung und so weiter zu kriegen. Xing bist du 80% oder 85% ein Netzwerk, was nichts kostet.
Genau.
Also eine Plattform, die nichts kostet.
Genau.
Das heißt, Menschen, die sich da drin bewegen, sind bis 85% nicht bereit, auch nur einen Cent extra zu bezahlen.
Genau so ist es.
Damit muss man halt leben. Also ich habe auch Rückmeldungen bekommen auf das Angebot, sich für knapp 25 Euro inklusive Mehrwertsteuer in einem Hotel in Frankfurt zu treffen, um dort mit 40 anderen, die sich für Vertrieb und Verkauf interessieren, ein Getränk einzunehmen und ein Tellergericht, was man wahrscheinlich in jedem mittleren Restaurant zahlt, die fanden das zu teuer. Die habe ich dann angeschrieben, ob man auch auf das Essen verzichten könnte und trotzdem kommen.
Okay.
Ja. Das ist,
ja. Also was ich jetzt denke, ist einfach, dass selbst 2.0 mehr ist als nur Xing oder diese Plattformen, diese Tools, um sich zu treffen. Das ist ein Teil und ich denke, man kann ihn in der Kontaktphase nutzen, aber das wird nicht alles verändern und alles erleichtern. Also dafür ist es sicherlich nicht da. So groß ist die Macht nicht.
Stimmt.
Also ich denke, es ist gut, mit dabei zu sein und auch sein Profil zu haben und gucken, was kann ich da rausziehen. Aber das ist nicht das, dass es alles verändert. Also das ist es eben nicht. Und es ist eben ein Teil in der Kontaktphase, wo ich sagen kann, ich kann dieses neue oder mittlerweile nicht mehr so neue Medium nutzen. Aber es gibt eben noch das ein oder andere, was ich vielleicht in einem anderen, an einem anderen Punkt des Vertriebsprozesses auch nutzen kann. Also von daher glaube ich, ist Xing ein kleiner Teil von Sales, weil nicht alles.
Da hätte ich vielleicht noch einen konkreten Tipp für alle, die zuhören, zum Thema Xing. Ich bin aber nicht sicher, ob das auch funktioniert, wenn man nicht zahlender Kunde ist. Was ich von Zeit zu Zeit mache, ist, dass ich mir meine bestehenden größeren Kunden durchschaue und dann eine Suche starte, wer hat als ehemalige Firma diesen Kunden drinsteht. Sodass ich also Leute finde, die diese Firmen, meine ehemaligen oder meine Kunden verlassen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die von einem interessanten Kunden von mir zu einem anderen Unternehmen gegangen sind, das ebenfalls interessant ist, relativ groß. Sodass ich dann interessante, vielleicht gibt es die Definition nicht, lauwarm Akquise-Ziele habe. Also das heißt, ich kann da anrufen und habe vielleicht sogar schon direkt auch einen Referenzkunden, nämlich den ehemaligen Arbeitgeber. Mhm. Das ist eine neue Funktion, die gab es nicht, bevor es nicht sowas wie Xing gab. Weil diese Information zu extrahieren, wäre viel zu teuer und viel zu aufwendig. Und jetzt kriege ich das quasi für 6 Euro im Monat und das ist letztlich fantastisch.
Das stimmt. Also da kann man auch Leads generieren. Also ich würde vielleicht nochmal durch den Prozess gehen, um zu sehen, was gibt es denn noch alles, nicht, dass wir nur über Xing diskutiert haben. Und zwar, was wir jetzt hier an sich auch nutzen, kann man oft in der Qualifizierung oder auch in der Konzeptphase ganz gut verwenden, nämlich diesen virtuellen Klassenraum. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde sehr, sehr weit weg ist und man noch gar nicht weiß, ja, wie ist es denn mit einem Termin, lohnt sich der Reiseaufwand oder lohnt sich der Zeitaufwand oder kann ich es anders machen? Und dadurch, dass es mittlerweile solche Klassenräume gibt oder solche Seminarräume, wo man sich online trifft, kann man eben auch schon mal ein bisschen besser vorqualifizieren. Das ist zum Beispiel was wir verbunden hatten mit Kaltakquise per Telefonat, zu sagen, okay, wir schicken jetzt keine Vorab-Mail zu irgendeinem Thema, sondern wir stellen unsere Firma im Bereich, was wir eben machen können, im Bereich Maschinenbau vor. Was sind denn die Schwächen oder die Probleme, die es da gibt? Wie können wir die lösen? Mit so einer 5 bis 10 Seiten Präsentation, wo wir dann mit den Kunden durchgehen. Und es war eine ziemlich gute Quote, die dann gesagt hat, ja okay, 10 Minuten Zeit habe ich. Es ist noch keine Verpflichtung da, aber es ist wesentlich mehr Input, was von denen rüberkommt und ja, ein bisschen mehr Verbindung, wie wenn ich einfach nur mit denen telefoniere, weil die haben was zu sehen, die sehen dann mich auch in der Kamera. Von daher kann ich da schon ein bisschen besser einen Kontakt herstellen und besser qualifizieren, welchen Schritt kann ich als nächstes gehen, lohnt sich oder nicht. Also das ist für uns ein spannendes Tool derzeit. Und mir ist es neulich passiert, dass wir vor lauter Schnee in München zu einem Termin nicht fahren konnten, weil wir aus München nicht rauskamen und 4 Stunden von einem Ende Münchens zum anderen gebraucht hatten. Und den Kunden habe ich dann eben auch angerufen, das tut mir leid, wir kommen nicht zu Ihnen. Er hat dann auch gemeint, hier würden Sie auch nicht langkommen, hier liegt auch nur Schnee. Und wir haben dann eben auch das ganze Meeting auf so eine Webkonferenz verlegt und konnten noch viel mehr Fragen klären und können jetzt, wenn wir ein Konzept anbieten, halt wesentlich genauer darauf eingehen, auf seine Wünsche, als es vorher möglich gewesen wäre. Von daher ist jetzt dieses Tool eigentlich auch, was aus dem Sales 2.0 kommt oder dafür genutzt werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie auch mit Seminarräumen oder so arbeiten, wie da Ihre Erfahrung ist.
Also ich sage es immer, weil es schnell geht. Ich tue es derzeit nicht, weil ich für mein Thema da einfach noch keine adäquate Form gefunden habe, okay, die gut funktioniert. Und weil ich bisher auch in der Nachbereitung selbst von Seminaren da sehr schnell an Terminplanungsgrenzen stoße.
Okay.
Ja, für den Tom ist das Dito. Passt nicht zu dem, was ich mache.
Okay.
Mhm, schließe mich an, Roswitha. Schauen wir mal.
Okay, ich glaube, Gabi versucht mit uns zu sprechen. Da blinkt der Lautsprecher, aber man hört nichts, oder?
Ich will das eigentlich auch gar nicht.
Ach so.
Ich gerade nebenbei hier so ein bisschen herauszufinden, welche Funktion jetzt dafür was zuständig ist. Also, aber um die Frage zu beantworten, also ich arbeite im Moment auch noch nicht mit virtuellen Glasräumen oder Klassenzimmern, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen und ja, wird sicherlich bald auf der Agenda stehen.
Also daher, das haben wir jetzt festgestellt, es braucht am Anfang ein bisschen Übung, eben auch mit den ganzen Funktionen, die es also gibt, welche Fenster kann ich wohin reinziehen. Und aber man kann wirklich mit dem Kunden dann schon besser spielen und auch hier und da mal was vorstellen. Das heißt, entweder kann ich mir, natürlich ist ein persönlicher Termin immer noch besser, aber es ist mehr wert als ein Telefonat, würde ich sagen. Ich kann da eine größere Bindung herstellen.
Also ich kann 2 Sachen nochmal dazu sagen. Ich habe einen Kunden, der Software verkauft, also große Softwareentwicklungen verkauft, richtig schön Geld verdient, wenn er dann einen Auftrag bekommt und hat ein bestimmtes System entwickelt. Und für diesen Mann haben wir Telefonakquise gemacht und zwar rein für 1 Stunde eben Online-Präsentation, der so in einen ähnlichen Glasraum reingekommen ist, wie wir das jetzt gerade sehen. Dem Kunden wurde das dann vorgeführt, dem wurde gezeigt, welche Wunder dazu sozusagen geschehen können mit der mit der Präsentation und mit diesem Software-Tool, das er da eben hat und das er zur Entwicklung mit anbietet. Und daraus generiert er dann seine Aufträge. Ist halt zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, Geld einsparen, auch im Vertrieb, schon ein sehr, sehr interessantes Tool. Und wenn der Kunde dann doch mal sich nicht einklingt oder nicht da ist, ist halt nicht viel passiert. Hast halt eine Freistunde, ja. Warst nicht unterwegs und du hast nicht eine unangenehme Situation vor dir, weil der Kunde sich was Neues überlegt hat oder ähnliches. Ja. Ist schon eine interessante Geschichte und funktioniert in sehr, sehr vielen, sehr ungewöhnlichen Branchen, also nicht nur in der Branche der Präsentation zum Thema Training und Ausbildung.
Wir haben es in der Konzeptphase auch nochmal rein. Was wir da auch noch hingeschrieben haben, ist der Expert on Demand. Das muss jetzt nicht für uns, für Trainer und Berater sein, kann aber auch da sein, wenn ich einen Fachberater habe. Das heißt, wenn der Vertriebler vor Ort ist und ein Akquisegespräch führt und braucht aber noch Input von einem Experten, dann kann ich den eben virtuell auch dazu holen. Das heißt, der Vertriebler ist nach wie vor im Lead, führt das Gespräch und braucht aber für irgendwas eben seinen Experten in dem Bereich und kann den sozusagen on demand dazu holen und der verliert eben auch nicht einen halben Arbeitstag durch die Reise, sondern weiß, okay, in der Stunde soll ich abrufbar sein am Rechner und somit kann ich da auch sehr viel Kompetenz mit reinbringen zu einem ziemlich geringen Aufwand und der kann dem Kunden Fragen direkt beantworten, als dass sie jetzt sagt, ja, ich nehme die Frage mit und kläre es gerne für Sie, sondern ich kann es eben direkt da spielen, den Trumpf, den ich im Ärmel habe. Also von daher, das ist auch noch ein nettes Add-on zu den virtuellen Klassenräumen. So, dann da kann ich ein Angebot, da ist es sicherlich auf jeden Fall besser, ich gehe persönlich hin, wenn es aber aus irgendwelchen Gründen, Zeitgründen nicht funktioniert, kann ich eben online präsentieren und dann auch Dinge direkt abändern, wenn der Kunde sagt, nee, aber das passt mir nicht so, dann sieht er, dass ich gleich Sachen ändern kann, das muss man, also dann kann ich direkt reinschreiben und das ändern und ihm dann am Ende das Angebot so schicken, dass er sagt, genau so war das und dann ist es eben direkt so, wie es mit ihm besprochen ist. Und dann kann ich in der Projektphase, wenn ich jetzt ein Beratungsprojekt mit dem Kunden habe, auch für den Kunden einen Blog zum Beispiel aufmachen, wo Informationen von unserer Seite kommen, wo neueste Informationen vom Kunden kommen können, SharePoint einrichten, also von daher, dass ich Zeit sparen kann, dass ich Dokumentationen austauschen kann. Also das ist was sich in Projekten auch bewährt hat, dass wir eben so ein Blog haben, auf den Kunde, wie wir zugreifen können, dass alle Informationen zu diesem Projekt da drin landet, dass auch da jeder Updates reinschreiben kann oder so.
Da kann ich nochmal was dazu sagen. Gabi, hört ihr mich jetzt eigentlich?
Also ich ja.
So, meine Spielerei hier, bin ich mir nicht mehr so sicher. mein Lebensgefährte hat ja 100.000 Kunden, also tatsächlich über 100.000 Kunden, da er ein Software verkauft. Und diese Software wird zu 80% oder 75%, 80% in Amerika verkauft. Und wir diskutieren sehr viel über diese Prozesse, weil er ein komplett anderes System des Verkaufens hat als ich natürlich. Der Trend ist eindeutig zu diesem persönlichen Kontakt aufnehmen. Und die einzige Möglichkeit, so eine Riesengruppe von Kunden zu managen, ist ja wirklich dieses Projektblog, ist die Möglichkeit, sich einzulinken, Nachrichten zu geben, zu chatten. Und das klappt ganz gut. Und da bin ich relativ sicher, das wird sicherlich ein Großteil von Zukunft sein, dass der Kunde irgendwie reagieren kann, dass er mit uns kommunizieren kann auf eine sehr kurze, sehr schnelle, sehr prägnante Art. Also nicht lange E-Mails schreiben oder ähnliches, sondern wirklich über diesen Blog oder Chats zu kommunizieren, das ist definitiv Zukunft. Bei ihm mittlerweile Alltag.
Ich würde sagen, also die Tatsache, dass etwas einfacher wird zu kommunizieren, sorgt ja leider noch lange nicht dafür, dass es qualitativ besser wird. Also das haben wir ja beim E-Mail gesehen, dass dadurch, dass es leichter wurde, Texte zu produzieren, wird es ja noch lange nicht besser. Oder verständlicher oder klarer oder, also das heißt, jetzt ist es einfacher, dass der Kunde mit uns kommunizieren kann. Also Web 2.0 ist ja die Definition, der Kunde kann sich auch wieder zurückäußern. Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass dadurch irgendwas besser wird. Vielleicht sogar im Gegenteil. Also ich könnte mit 100.000 Rückmeldungen von Kunden nichts anfangen. Wahrscheinlich. Weil ich die einfach von der Menge her nicht verarbeiten kann. Genau. Insofern muss man sich auch genau überlegen, inwieweit will ich denn überhaupt diesen Rücksendekanal? Und wenn er jetzt kommt, was mache ich dann damit?
Gut, das kann ich auch noch selber, glaube ich, habe ich in der Hand, was lasse ich tun, was nicht. Also wenn es ein Projekt ist, an dem Leute gemeinsam arbeiten, brauche ich ja eine Rückmeldung. Ich bei jedem Kunden brauche ich...
Wir reden von Vertrieb 2.0 oder von Sales 2.0, nicht von Projekt. Da ist es eine klar abgegrenzte kleine Menge von Leuten, die zusammenarbeiten. Da halte ich das für sehr wichtig, dass jeder sich vernünftig äußern kann. Aber wenn es um Vertrieb 2.0 geht und wir sprechen jetzt hier davon, dass jemand vielleicht auch nur 100 Kundenrückmeldungen zu bearbeiten hat, ich bräuchte dafür 2 Tage.
Das stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass jede Möglichkeit eine gute Möglichkeit ist. Aber ich meine, man kann immer gucken, wann ist es für mich sinnvoll oder gut, sie zu nutzen oder nicht. Also nicht jedes ist für jeden gleich gut einzusetzen oder genauso sinnvoll. War das jetzt gerade der Tom oder jemand?
Nee, der Tom.
Der meldet sich gerade noch.
Genau, der hat sich gemeldet. Ich möchte einfach Danke sagen für die anregende Diskussion. Hat mir sehr viel gebracht, wenn auch nicht die Lösung. Ja.
Die hat mir hoffentlich auch nicht versprochen.
Genau. Nee, das, aber man denkt ja immer so, man bekommt jetzt irgendwie, man blickt das jetzt endlich mit Sales 2.0 und so weiter und so fort. Nein, das hat mir sehr gute Anregungen gegeben. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, die ich vorhin geäußert habe und grüße meine lieben Kollegen und sag tschüss.
Tschüss,
Tom. Okay.
Tschüss, Tom.
Ja, tschüss, Tom.
Okay. Ich weiß nicht, was jetzt noch sonst spannend ist, aber genau das, was wir jetzt gerade hatten, das war, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, wer gesprochen hat, Armin wahrscheinlich, oder? Das war also Kommunikationsprozesse, dadurch, dass es einfacher geworden ist mit den E-Mails, ist es nicht besser geworden.
Nee, das war Stefan Heinrich.
Okay, gut, alles klar. Das ist also sowas, auch in einem Unternehmen, das ist so, ich habe Dauer-Meetings, in den Meetings, wann werden die Informationen weitergegeben, wenn die Chefs ständig nur im Meeting sind, keiner hat mehr Zeit. E-Mails werden unendlich viele geschrieben und diese Copy-Paste-Kultur oder ich leite es einfach nur weiter, weil ich mich dafür nicht verantwortlich finde, sind sicherlich Dinge, die es, ja, E-Mail hat die Welt leichter gemacht, aber jetzt habe ich so viele E-Mails im Posteingang, dass ich es auch nicht mehr bearbeiten kann, sinnvoll. Oder Abteilungen sprechen in verschiedenen Sprachen, von daher habe ich natürlich immer Dinge, die Kommunikationsprozesse lähmen und muss mir dann natürlich überlegen, was kann ich machen, dass ich den Kommunikationsprozess in einem Unternehmen oder von mir zum Kunden verbessern kann. Genau, und deswegen eben auch, wie kann ich denn Web 2.0 dazu nutzen? Wie kann, wenn mir endlich mal einer erklärt, wie es funktioniert, dann könnte ich es vielleicht auch mal sinnvoll nutzen. Dass man eben all das, was ich an Möglichkeiten habe, auch wieder so sondiere, wie bringt es mir was? Nicht nur, es gibt es alles, also toll, und ich mache alles und ich schicke E-Mails, egal wie sinnvoll oder nicht, an alle, immer reply all und möglichst viele CC setzen. Oder ich denke eben mal ein bisschen schärfer drüber nach, was tue ich hier eigentlich?
Ja, das Buch wurde vor 20 Jahren geschrieben und es heißt 7 Wege zur Effektivität.
Da haben Sie auf jeden Fall schon recht gehabt, aber das war wahrscheinlich vor der ganzen großen E-Mail-Welle.
Ja, also ich nur ganz kurz, das was heute in Zeitmanagement-Seminaren erzählt wird, das wurde auch vor 20 Jahren erzählt, nur dass damals das Wort Outlook noch nicht drin vorgekommen ist.
Nee, da hat sich wahrscheinlich nicht so viel dran geändert, nur dass die vielen Dinge, mit denen ich mir die Zeit vertreiben kann, das sind einfach noch mehr geworden als früher. Und deswegen ist wahrscheinlich effektives Zeitmanagement noch viel schwieriger. Früher gab es nicht so viele Netzwerke, in denen ich sein musste und so viele Dinge, mit denen ich mich gleichzeitig beschäftigen konnte. Von daher war es vielleicht damals noch wesentlich erfolgreicher, das Zeitmanagement.
Ich glaube, da kommen wir zurück auf Arno. Es geht wirklich darüber, die Balance wiederzufinden, online, offline, was mache ich wann und eben rauszufinden, was ist mir wirklich wichtig.
Wenn ich kurz auch nochmal was dazu sagen darf, das fand ich eben bei einigen Beiträgen auch, also dass es letztendlich immer so die Verlinkung ist zwischen Online und Offline, dass es eben immer hieß, okay, ich kann im Internet natürlich wunderbar Kontakte anbahnen, aber wirklich intensiv wird es erst dann, wenn ich die Leute treffe.
Richtig.
Und so ging mir das auch. Also ich habe im Internet in den letzten 3 Jahren super viele Leute kennengelernt, in Anführungsstrichen, aber wirklich weiter ging es dann immer erst, zum Beispiel, ich bin dann ein paar Mal auch auf Barcamps gegangen, das sind so Treffen von so Internet-Freaks, wo man sich halt so über diverse Sachen so austauscht und da waren dann wirklich ein paar echt interessante Kontakte bei und das ist dann eben immer so eben diese Verlinkung der beiden Welten. Und vielleicht eine kleine Sache, weil ich jetzt hier, das ist jetzt wieder komplett was anderes, aber wenn es darum geht, weil ja das ja teilweise jetzt auch die Sachen kritisch betrachtet wurden von durch ein paar Beiträge, also eine Sache würde mich interessieren, wie viele Leute von euch ein RSS-Feed-Leser sind sozusagen, weil das ist für mich eine Sache, die ich wirklich total grandios finde und wo ich auch wiederum super viel Zeit spare. Also ich weiß gar nicht, würde mich mal interessieren.
Also hier, Roswitha, ich fange gerade an, mir eben so ein Feed richtig schön aufzubauen, eben dass ich dann auch die Infos von den Partnern im Netz, die ich für mich auch relevant finde.
Also hier, Gabi, ich stecke auch in den Anfangsphasen damit.
Ja.
Vor allen Dingen dadurch, dass ich eben auf meiner eigenen Internetseite beim Blog jetzt auch so ein RSS-Feed eingerichtet habe. Und will das natürlich im Gegensatz auch selber mal nutzen. Aber ja, zieht sich noch ein bisschen. Aber ich bin mittendrin.
Also ich nutze es noch nicht genug, weiß aber, dass einer meiner Kollegen hier von Salegro das extrem eifrig nutzt und der da auch sehr, sehr begeistert ist. Weil eben ich die Infos mir selber nicht mehr suchen muss zu einem Unternehmen oder zu Informationen über eine gewisse Sache, sondern die dann direkt in meinem Outlook habe, dass es da was Neues gibt. Also der ist sehr begeistert.
Also das ist halt für mich so eine der Tools, die ich echt super finde.
Ja.
Im Vergleich zu früher, da ist man dann immer irgendwie auf irgendwelche Homepages oder Seiten gegangen und eben umsonst, weil es keine neuen Infos gab. Und jetzt kommt das alles zu mir da. Ich habe halt meinen Bloglines, gut, es gibt Google Reader, ich benutze halt Bloglines zum Beispiel. Das finde ich jetzt so ein Tool, so ein Web 2.0 Tool, das wirklich hilfreich ist, wo ich einfach sozusagen die Leute, die relevanten Informationen, die für mich interessant sein könnten, sozusagen zu mir schicken lasse, so.
Ja, und also für die Interessierten, das geht auch sehr gut mit Outlook, falls jemand schon mit Outlook arbeitet. Auch da kann man ganz einfach RSS-Feeds einrichten und das funktioniert hervorragend.
Mhm.
Noch ein Statement von mir zum Thema Online-Offline. Ich finde, es ist nicht eine gute Idee, sich vorzunehmen, jemanden zu treffen. Weil wenn ich in der Akquise mir vornehme, den zu treffen, dann treffe ich den. Ich will ja Geschäft machen. Und ich kann sagen, jetzt aus den letzten 9 Jahren Erfahrung, mit ungefähr 30-35% meiner Kunden mache ich einen Auftrag, ohne dass ich jemals einmal vorher vor Ort war.
Also ohne persönliches Treffen?
Richtig. Das erste persönliche Treffen ist dann meine Rede oder mein Auftritt oder mein Seminar.
Okay.
Circa ein Drittel, kann man sagen.
Das ist ganz schön viel.
Das ist jetzt Stefan. Stefan, welche Form von Seminare machst du?
Vertrieb.
Mhm. Als Seminarform oder mehr als Redner und Vorträge?
In erster Linie Seminare, vielleicht insgesamt 10 oder 15% meiner Tätigkeit sind Seminare oder Vorträge.
Okay, was machst du dann? Sprichst du mit den Menschen per Telefon und dann verkaufst du das? Oder?
Richtig, also ich kenne viele Kollegen, die sagen, da sollten wir uns dann nochmal persönlich drüber unterhalten. Die haben so fest im Kopf, dass der nächste Schritt das persönliche Treffen ist, dass sie total vergessen zu fragen, was ist denn aus Ihrer Sicht, lieber Kunde, der nächste Schritt zum Auftrag? Und meine Erfahrung ist, dass 30% etwa sagen, eigentlich nichts mehr. Und die dieses neuerliche Treffen vor dem Auftrag als Zeitverschwendung interpretiert. Wie gesagt, 2/3 wollen trotzdem nochmal mich sehen. Die sagen dann auch, da sollten wir uns mal treffen. Aber die anderen, die ich frage, wollen das nicht. So viel zum Thema Offline-Online-Balance. Also das muss man den Kunden auch vielleicht mal fragen, wie hättest du es denn gerne? Und dann wird man überrascht sein, wie viele auf dieses Meeting vorher noch verzichten können.
Vielleicht können sie sogar noch mehr darauf verzichten, wenn man sich eben im Internet so präsentiert, dass man sozusagen, dass der Kunde alle relevanten Informationen dort auch findet. Also das ist jetzt bei mir in meinem Fall wieder ein bisschen anders, weil ich eigentlich eben eher aus dem künstlerischen Bereich komme und da gibt's halt ein Werbevideo und das muss gut sein und das guckt sich der Kunde dann im Netz an und dann will er mich eben im Normalfall vorher auch nicht sehen. Außer eben, es gibt irgendwelche Dinge, wo man dann wirklich Themenbezüge zur Firma herstellt und dann nochmal wirklich ein Meeting braucht. Wobei ich dann natürlich dann eigentlich auch versuche, das telefonisch zu machen, weil es ist ja auch wiederum für mich ein Aufwand, so, den ich natürlich auch gern gering halten würde.
Da habe ich absolut noch Defizite, was das Thema Videokommunikation angeht übers Web. Da bin ich ein paar Jahre zurück. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr ausgleichen kann. Also ich halte es auch für außergewöhnlich wichtig, dass man sich in sozusagen einen Bildeindruck mit Sprache von einem Menschen machen kann, mit dem man Geschäfte machen will.
Und das lohnt, wenn ich das auch noch einstreuen darf, das lohnt sich auch. Gut, das weiß ich jetzt nicht, inwieweit das für euch wichtig ist, jetzt so eine Google-Suche oder so. Das ist jetzt in meinem Bereich auch wichtig. Also auch jetzt dieses Videothema ist jetzt für eine Auffindbarkeit bei Google wird das extrem immer wichtiger. So, das nimmt halt auch ganz stark zu, dass auch Leute dann immer mehr bei Google auch über Videos suchen oder auch über Bilder und so weiter. Das unterschätzen auch noch viele, dass man auch, gut, jetzt kann ich wiederum auch nur über meinen Bereich sprechen, dass halt viele immer nur versuchen, auf der Textsuche vorne zu sein und aber die Bilder und die Videosuche unterschätzen.
So. Also ich glaube auch, also vorhin, was der Stefan gesagt hat, er kriegt die 30-35% der Aufträge, ohne dass er die Leute getroffen hat, weil er einfach schon eine total hohe Glaubwürdigkeit hat im Netz durch seinen Expertenstatus im Bereich Vertrieb, Verkauf. Ganz klar. Das ist meine Meinung. Er hat ja auch bewiesen, dass er hier diese Gruppe dort total führt und 70.000 Leute wären sonst nicht in der Gruppe, wenn er nicht ein perfekter Moderator wäre. Oder?
Ja, würde ich jetzt auch dem zustimmen. Und ich meine, das sind 70.000 Leute, die ihn in irgendeiner Form auch kennen und wahrnehmen. Also natürlich werden wir da nicht alle 70.000 persönlich kennen, denke ich mal. Aber trotzdem haben die dadurch eben das Gefühl, ja, er ist gut, der ist uns nicht unbekannt.
Genau.
Einer vielleicht ohne eine Gruppe mit 70.000, der muss vielleicht doch nochmal zum Kunden fahren.
Ja, danke für die Blumen. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt.
Nicht?
Wenigstens meiner Kunden sind wirklich diejenigen, die jeden Tag in Xing reinschauen.
Glaube ich auch, ja.
Der Grund, warum die 70.000 da sind, ist ein ganz einfacher. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ich würde mal sagen, dass ganz viele Leute sich anschauen, wo sind denn die größten Gruppen? Und da will ich auch mal Mitglied werden.
Okay.
Also, weiß jemand, was die größte Gruppe ist? Das ist die Alumni-Gruppe.
Alumni, oder?
Alumni. Die Gruppe der ehemaligen Studenten. Da tummelt sich alles, was nicht bei drei auf dem Baum war. Dann, ich dachte, die zweitgrößte, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber die drittgrößte ist, glaube ich, die sogenannte Selbstständigengruppe, von mir auch gerne Arbeitslosengruppe genannt, wo die Leute drin sind, die arbeitslos sind und sich gern selbstständig machen würden.
Genau, Existenzgründer, glaube ich, und so, das, ja. Gell? Und die, genau, und Freiberufler, genau, glaube ich, ja.
Also das heißt, die Anzahl der Mitglieder sagt nicht viel über die Gruppe aus.
Genau.
Das sind halt die drei Gruppen oder die fünf Gruppen, die da angezeigt werden. Wenn man auf die Gruppenbildschirm klickt, dann steht da unten, was sind die fünf größten Gruppen und dann eine von denen klicke ich halt an und dann werde ich halt da Mitglied und fertig.
Aber sind wir da jetzt?
Das ist jetzt nicht wirklich meine persönliche Qualität.
Genau.
Ich freue mich, dass ich die Plattform habe und dass ich da drin wirken kann, aber das führe ich jetzt nicht auf meine Qualität zurück.
Aber irgendeine Qualität muss ja da sein, ne? Würde ich sagen. Genau. Irgendeine Credibility scheint da zu sein, sonst würden Leute ja nicht am Telefon direkt ein Training oder Seminar buchen.
Gut, Iris, wir kommen jetzt so nach 1,5 Stunden. Ich denke, das war eine unserer längsten, wollte ich sagen, Präsentationen.
Jetzt würde ich dir gerne so letzten, oder?
Nein, war wirklich ein es ist schon spät, Versprecher. Ja. unsere längsten Diskussionen, Präsentationen. Ich würde dir jetzt gern 1-2 Minuten so ein Schlusswort geben, wenn die anderen damit einverstanden sind. Ist das in Ordnung für euch?
Ja, gerne.
Ja?
Dann bitte ein Schlusswort und dann sage ich noch was dazu und dann, glaube ich, haben wir uns Feierabend verdient. Liebe Iris, was ist dein Abschluss, deine Abschlussidee, dein Abschlussgedanke?
Also mein Abschlussgedanke ist halt Sales 2.0. Es gibt sehr, sehr viele Kanäle und das Wichtige damit ist es, dass ich mich mal auseinandersetze. Was ist spannend, was kann ich nutzen oder nicht? Aber es gibt kein richtig und kein falsch und es wird die Welt nicht völlig verändern, aber dass ich eben hier und da mal gucke, was gibt's dann alles Neues. Das ist, glaube ich, das Spannende daran. Also, dass ich mich dem Fluss, was da so passiert, anpasse ein bisschen, aber dass ich nicht jeder Welle hinterher schwimmen muss.
Genau. Okay, das ist ein schönes Wort. Nicht jeder Welle hinterher schwimmen, das gefällt mir. Ich danke allen Teilnehmern und natürlich ganz besonders dir, Iris, für die Präsentation, aber auch den Teilnehmern für diesen qualitativ hochwertigen Beiträge, die ich heute gehört habe.